Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer. Meine Gäste zunächst per Skype dabei. Ruprecht Polenz, langjähriger Bundestagsabgeordneter der CDU und auch ehemaliger Generalsekretär der Partei. Zugeschaltet per Skype ist und Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und hier im Studio ist Frank Staus, Wahlkampfberater, Gesellschafter der Agentur Richel Staus. Und Sie haben vor allen Dingen Wahlkampfkonzepte und Wahlkampfstrategien für die SPD entworfen. Und mein Kollege Daniel Goffert, Chefkorrespondent von Focus. Herr Polenz, sind Sie denn eigentlich frohgemut, was die Zukunft Ihrer Partei angeht?
Ja, das bin ich. Wir haben jetzt nicht nur im Augenblick ein Hoch in den Meinungsumfragen. Wir haben auch, um auf das Thema der Sendung zu kommen, sehr qualifiziertes Führungspersonal und werden sicherlich auch ein gutes personelles Angebot machen für die Bundestagswahlen. Also ich bin guter Dinge.
Frau Münch, der Südwind, der weht ja meistens mild und angenehm, aber möglicherweise wird Markus Söder in der CDU nicht von allen so wahrgenommen?
Also Markus Söder würde sich sicherlich nicht als sanften Wind bezeichnen lassen wollen. Also der will schon manchmal durchfegen und auch durchbrausen. Aber das weiß er, glaube ich, selbst noch nicht, welche Rolle er sich jetzt in diesem sich anbahnenden Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur dann, welche Rolle er da wirklich einnehmen soll, ob er nur für ein bisschen Wind sorgt oder ob er tatsächlich sich selber auch durch den Wind nach vorne tragen lassen will. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass er das selbst schon wirklich entschieden hat.
Herr Staus, die ungelösten Personalfragen in der Union, die könnte man auch als reichlich unübersichtliche Gemengelage bezeichnen. Das war ja bisher nicht für die Union typisch, sondern eher für die SPD. Jetzt könnte man ja sagen, das könnte gerade, wenn die SPD auch klare Vorstellungen vom Wahljahr hat, auch ein Geschenk für die SPD sein. Wird die Partei diese Chance ergreifen?
Also wenn es darum geht, wer qualifiziert für den Job ist, wer ihn kann und wer ihn auch will, dann fallen mir bei der SPD nur zwei Namen ein, nämlich Olaf und Scholz. Der will, der kann es, er ist Vizekanzler, er hat bewiesen, dass er es kann. Er ist mit hervorragenden Wahlergebnissen gewählt worden. Insofern macht es da großen Sinn, wenn die SPD sehr früh Klarheit schafft, um eben genau aus diesem Startnachteil, die CDU ist jetzt sehr, sehr spät dran, das muss man sehen, wenn sie erst im Dezember entscheidet, im September die Wahl ist, das kann die SPD tatsächlich nutzen.
Also die Chance ergreifen. Die Frage war ja nicht nur, will sie ergreifen, natürlich, aber kann sie auch ergreifen? Steht sie sich möglicherweise bei dem einen oder anderen Thema selbst im Weg?
Das ist bei der SPD schon durchaus vorgekommen in der Vergangenheit. Ich glaube allerdings, dass sie eben auch aus ihren Fehlern lernen kann. Aber die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist ja deshalb so absurd, weil die CDU eine Kanzlerin, die beliebteste Politikerin, die angesehenste Politikerin der Welt in die Wüste schickt. Nur deshalb sitzen wir ja heute hier und sprechen über mögliche Nachfolger, während die Deutschen wie auch der Rest der Welt sich fragt, warum soll die denn gehen?
Das können wir gleich auch noch mal genauer untersuchen. Daniel Goffert, steht uns eine große politische Zäsur ins Haus im nächsten Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Frau Bundeskanzlerin nicht mehr antritt, beziehungsweise dann in den wohlverdienten Ruhestand geht, was sie angekündigt hat, mehrfach bekräftigt hat, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dann steht mit Sicherheit eine Zäsur an. Wie immer, wenn ein erprobter, langjähriger, erfahrener Regierungschef abtritt, das ist bei ihr so. Und die Nachfolge ist, auch Thema der Sendung, ja noch ungewiss. Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben im Laufe der letzten Monate oder des letzten Jahres gesehen bei der CDU, wie das rauf und runter geht. Frau Kramp-Karrenbauer gegen Herrn Merz, wir erinnern uns alle noch, knappes Rennen. Jetzt hat Frau Kramp-Karrenbauer aufgegeben, jetzt werden die Karten wieder neu gemischt. Der Herr Söder, Frau Professor Münch hat es eben gesagt, weiß auch noch nicht, ob er jetzt wollen will oder nicht. Also da sind noch viele Dinge offen. Ob es ein Nachteil ist, den Kanzlerkandidaten am Ende erst im Januar zu bestimmen vor einem Nachteil, weiß ich nicht. Ich habe noch gut im Ohr, dass es bei der SPD immer hieß, also nicht zu früh, weil je früher man sozusagen als Kandidat im rauen Wind des Wahlkampfes steht, desto schlechter ist es, weil dann kommen die Abnutzungserscheinungen. Also ich glaube, wenn man im Januar, nach dem Parteitag im Dezember, im Januar dann zu einer Lösung kommt oder im Februar, ist das ein ziemlich optimaler Zeitpunkt für einen Kanzlerkandidaten.
Wir werden auch über diese Zeitabläufe in der Sendung noch sprechen. Wir gehen jetzt trotzdem mal davon aus, auch wenn das offenbar Frank Staus bedauert, dass Angela Merkel tatsächlich nächstes Jahr in Rente geht. Herr Polenz, ist Corona wirklich die Bewährungsprobe für all die Männer, die noch was Großes werden wollen?
Also zunächst einmal möchte ich doch sagen, die CDU schickt Frau Merkel nicht in die Wüste, sondern Frau Merkel hat wiederholt erklärt, dass sie für eine fünfte Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Ich glaube, dass das viele in meiner Partei und in Deutschland durchaus bedauern, aber diese Entscheidung steht und damit müssen wir sozusagen dann auch leben. Was jetzt die Frage der Krise angeht, es ist sicherlich richtig, dass seit Anfang diesen Jahres sich die politische Diskussion sehr stark auf diese Pandemie fokussiert hat und dass dadurch natürlich auch die jeweiligen Akteure im Lichte dieser Krise entweder beleuchtet wurden oder, wenn sie kein Regierungsamt hatten, wie etwa Herr Merz oder Herr Röttgen, im Grunde dann in den Nachrichten, in der aktuellen Aufmerksamkeit auch etwas zurückgetreten sind. Das wird sich dann ändern, wenn wir keine zweite Welle bekommen sollten. Dann wird sich der Fokus wieder auf andere Themen stärker richten. Falls jetzt aus dem Urlaub, Stichwort, man kann Ischgl auch im Sommer erleben und mit nach Deutschland nach Hause bringen, wenn eine solche Entwicklung eintreten sollte, dann würde es nach meiner Einschätzung dabei bleiben, dass das Corona-Thema alles andere überschattet und dass eben auch die Frage, wer dann die CDU führt und wie sich die Unionsparteien, das müssen ja beide gemeinsam machen, in Sachen Kanzlerkandidatur entscheidet, das wird dann sicherlich noch bis Oktober, November wieder in den Hintergrund treten. Also es hängt jetzt auch sehr von der tatsächlichen Entwicklung ab. Letzter Punkt, die Folgen der Corona-Krise, also auf das Bildungswesen, auf die Kitas, auf die Betreuungssituation und vor allen Dingen natürlich auch auf die Wirtschaft, die werden in jedem Fall bis zur Wahl und darüber hinaus eine große Rolle spielen, also auf Wirtschaftskompetenz, auf Sozialkompetenz, auf diese Dinge kommt es natürlich an.
Das haben wir ja am Anfang auch als Ungewissheit formuliert, weil wir nicht wissen, wie es mit Corona weitergeht. Frau Münch, macht Corona Kanzler ist ja unser Untertitel der Sendung. Hat das sehr viel mit Corona zu tun, wie es im nächsten Jahr politisch ausgeht? Beziehungsweise mit den Folgen.
Also meines Erachtens.
Herr Polenz hat das ja gesagt, also die wirtschaftlichen und sozialen Folgen.
Also meines Erachtens unbedingt. Also wir sehen es ja zunächst mal an den Meinungsumfragen. Die werden sicherlich nicht so bleiben. Die Union wird sich noch verschlechtern. Bei der SPD weiß man es nicht. Die Grünen vielleicht noch mal wieder ein bisschen sich verbessern. Aber da wird sich sicherlich noch ein bisschen was tun. Aber gleichzeitig zeigen uns ja die letzten Umfragen, dass das ja auch etwas mit der Partei, mit einer Union zum Beispiel macht, dass man mehr Selbstvertrauen wieder gewinnt, dass die Bundesregierung insgesamt in einem besseren Erscheinungsbild auftritt, also das Gefühl den Leuten gibt, die können ja auch tatsächlich mal was bewegen und im Zweifelsfall sehr viel Geld bewegen. Und insofern verändert Corona auf jeden Fall etwas, dass also insgesamt, das kann sich wieder wie gesagt ändern, aber doch insgesamt wir sehen, dass diese große Krise der Volksparteien zwar grundsätzlich sicherlich noch vorhanden ist, dass man aber aus dieser Krise dann auch wieder herausfinden kann, wenn auch nicht in den Dimensionen der 1970er Jahre, wenn man der Bevölkerung den Eindruck vermittelt, dass Politik tatsächlich handlungsfähig ist, dass sie nicht sagt, da ja kommt irgendwas auf uns zu und wir müssen jetzt halt mal abwarten und wir können nichts machen, so wie wir es in der Flüchtlingspolitik und der Flüchtlingskrise der sogenannten erlebt haben. Da haben wir ja im Augenblick den Gegenentwurf und wir beobachten alle, dass das sowohl der Politik als auch der Bevölkerung insgesamt gut tut.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Sachorientierung in der Politik, Bekämpfung der Krise mit allen möglichen Mitteln, Konjunkturpaketen und Rettungsschirmen. Auf der anderen Seite, Herr Staus, ist das Ganze aber eine einzige große Castingshow. Könnte sagen, Germany next top Kanzler. Wer macht da im Moment als Krisenmanager eigentlich die beste Figur?
Ja, also zunächst mal ist es ja tatsächlich so, die Situation ist neu für die Union, dass es überhaupt mehrere Anwärter gibt in dieser Art und auch gleich die Kanzlerkandidatur damit verbunden wird. Ich muss nur noch mal kurz noch mal sagen, Frau Merkel hat natürlich erst gesagt, sie tritt nicht mehr an, nachdem man sie aus dem CDU-Parteivorsitz herausgedrängt hat und danach Frau Kramp-Karrenbauer
möglicherweise hat sie vorher das schon
aus dem Parteivorsitz. Aber jetzt ist es auch egal, sie geht jetzt. Da gehen wir ja mal von aus. Nichtsdestotrotz ist es ja eine außergewöhnliche Situation, außerdem noch mit Herrn Söder als Spieler, der da reinkommt. Aber wir haben auch eine Verschiebung in der gesellschaftlichen Debatte. Also wir haben ja diese Frage, wie geht eigentlich, was erwarte ich von einem Staat? Was erwarte ich von einem Sozialstaat? Wie geht ein aktiver Staat mit so einer Krise um? Das ist eine völlig neue Debatte in Deutschland. Ich glaube, die meisten Deutschen sind froh, dass wir einen funktionierenden Staat haben, dass wir eine funktionierende Regierung haben, dass wir funktionierende Sozialsysteme haben, dass wir sowas wie Kurzarbeitergeld haben. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem funktionierenden Staat und dem eher dysfunktionalen Staat, wie wir ihn beispielsweise in den USA gerade erleben, die ist natürlich eine Erwartungshaltung, die weckt auch eine Erwartungshaltung in dieser Krise. Das ist eine wichtige Verschiebung. Wir hatten ja vorher auch eine lange Phase des Neoliberalismus. Ich glaube, die wird eindeutig zurückgedrängt, die wird auch manifest zurückgedrängt. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Wahl. Wir haben aber so wahnsinnig viele Unbekannte bei dieser Wahl. Da möchte ich noch mal kurz dran erinnern. Wir haben im nächsten Jahr Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen, in Berlin. Das sind alles Wahlen, die vor oder mit der Bundestagswahl stattfinden, danach noch Mecklenburg-Vorpommern. Das alles müssen die Kandidaten natürlich aushalten und nach Möglichkeit gut bewältigen. Und dann haben wir natürlich noch eine Situation, Sie hatten es angesprochen, die ist aber außergewöhnlich für die Bundesrepublik, dass eine amtierende Bundeskanzlerin oder ein Kanzler nicht antritt. Kohl ist abgewählt worden, Schröder ist abgewählt worden.
Alle sind abgewählt worden, die sind unfreiwillig gegangen.
Und Merkel tritt jetzt ab. Das heißt, das ist eine Konstellation, wo eben aus dieser besonderen Situation heraus jemand wie Olaf Scholz tatsächlich einen Startvorteil haben könnte, weil er sich eben in dieser Krise bewährt hat und die anderen sind die Unbekannten.
War ja jetzt nach der Castingshow zunächst mal das Auftreten der Kandidaten in der Öffentlichkeit. Das ist ja wie ein Beschäftigungsprogramm für den Journalismus, dieses tägliche Temperaturmessen bei den Beliebtheitswerten. Das kann ja in ein paar Wochen schon wieder ganz anders sein. Was lässt sich da jetzt schon feststellen oder lässt sich auch längerfristig schon etwas feststellen?
Na, also ich glaube, dass zum Beispiel die guten Umfragewerte, auf die Frau Professor Münch eben verwiesen hat, ein Ergebnis sind des akuten Krisenmanagements. Das kann sich sehr schnell ändern, wenn man jetzt in der Frage, wie gehen wir weiter mit der Krise um, also wie weit reicht ein Lockerungsverbot, was macht man jetzt, sperrt man eher ab oder ist man eher großzügig? Also diese ganzen Diskussionen zwischen den Länderchefs, die wir ja sehen, die ja auch Teil dieser Castingshow sind, wie Sie sagen, das kann durchaus dazu führen, dass diese Zustimmung, die außergewöhnlich hoch ist für die Union, dann auch wieder bröckelt. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, in einer solchen Situation, die Frau Merkel ja beschrieben hat als größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer solchen Situation zeigt sich, wer kanzlerfähig ist, auf jeden Fall. Und das ist für die Kandidaten unterschiedlich schwer. Herr Merz hat kein Amt und tritt deshalb auch nur sehr schwer in Erscheinung. Herr Polenz hat darauf hingewiesen. Das Gleiche gilt im Prinzip mit Herrn Röttgen, der als Abgeordneter nun auch nicht wirklich eine Möglichkeit hat, eine Bühne zu betreten jeden Tag. Mit Armin Laschet ist es anders, aber der muss jetzt auch regieren. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Also es gibt ja verschiedene Wettbewerbe im Moment, die aber alle irgendwie miteinander verwoben sind. Herr Polenz, gehen Sie vielleicht mal zum CDU-Vorsitz und bleiben noch beim Thema Casting. Wer liegt denn da im Moment im Wettbewerb vorne?
Das ist schwer zu sagen, weil im Augenblick wir ja die Situation haben, dass die innerparteiliche Diskussion über diese Frage seit Ausbruch der Corona-Krise sehr weit zurückgetreten ist, richtigerweise. Wir haben jetzt anderes zu tun, hat die Partei auf allen Ebenen gesagt, weil sie natürlich mit ihren Mandatsträgern in ihren Landesregierungen, an denen die CDU beteiligt ist, auch auf der kommunalen Ebene voll mit der Bewältigung und mit dem Umgang mit der Corona-Krise gefordert war. Es wird sehr davon abhängen, ob es tatsächlich bei der jetzigen Lage bleibt und wir dann im Herbst keine zweite Welle bekommen. Dann, glaube ich, wird die Diskussion in der Partei auch erst richtig wieder losgehen.
Also ich halte keine Vorentscheidung gefallen?
Wie bitte?
Noch keine Vorentscheidung gefallen?
Nein. Es ist keine Vorentscheidung gefallen, in keiner Weise. Und die, wie gesagt, die Partei wird ja auch unter Corona-Bedingungen ein Verfahren zu organisieren haben, wo sich die Kandidaten auch untereinander in Diskussion zueinander verhalten. Alles das steht ja noch aus. Aber richtigerweise muss man damit als Partei auch warten, bis die Zeit dafür da ist, während man alle Hände voll mit der Krisenbewältigung zu tun hat, kann man sich nicht um Parteibelange kümmern. Ich glaube, das würden die Menschen auch nicht verstehen. Nur noch eine Anmerkung. Eine Anmerkung vielleicht noch zu Herrn Scholz. Ich finde auch, dass er jetzt eine sehr gute Arbeit als Finanzminister macht. Wenn es um die Kanzlerkandidatur bei der SPD geht, dann muss man natürlich schon darauf hinweisen, dass der gleiche Finanzminister die Stimmen seiner Partei für den Parteivorsitz nicht bekommen hat. Und wenn er jetzt zum Kanzlerkandidaten irgendwie gemacht werden sollte, dann deutet das ja trotzdem nach wie vor darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der SPD Olaf Scholz sozusagen in der absoluten Spitzenposition nicht unterstützt. Also diese Frage, wie geschlossen wäre denn die SPD hinter einem Kanzlerkandidaten Scholz, die bleibt natürlich stehen, nachdem man ihn bei den Vorstandswahlen so abgewatscht hat.
Also diese Frage bleibt nicht stehen in der Phoenix-Runde. Ich will nämlich gleich darauf eingehen, aber zunächst noch die Unionsseite abarbeiten. Frau Münch, der CDU-Vorsitz ist das eine, die Kandidatur das andere, wobei trotzdem ja beides auch sehr viel miteinander zu tun hat. Da kommt dann Markus Söder ins Spiel. Manche denken ja schon, dass er davon geeilt sei, dass diese Frage schon entschieden ist. Wie hängt das eigentlich zusammen, die Wahl des CDU-Vorsitzenden und die Entscheidung der Kandidatenfrage? Wird man das schön nacheinander abhandeln? Erst wählen wir unseren Vorsitzenden und der neue CDU-Vorsitzende, der ruft dann Markus Söder an und sagt, lass uns treffen. Wir müssen jetzt über die Kanzlerkandidatur reden. Wird so ablaufen?
Also ich gehe mal davon aus, dass da unterschiedliche Interessenlagen sind. Das werden sich weite Teile der CDU vermutlich wünschen. Frau Kramp-Karrenbauer hat das bereits angedeutet. Und natürlich wünschen sich das vor allem die Kandidaten um den CDU-Parteivorsitz, dass es genauso abläuft, dass erst die eine Entscheidung über die CDU getroffen wird und dann erst in gebührendem Abstand, wobei Söder schon dafür gesorgt hat, dass der Abstand nicht so lange sein wird. Der CSU-Parteitag wird nämlich nur eine Woche später stattfinden in Nürnberg. Also da ist schon mal ein kurzer Abstand, aber natürlich läuft das parallel und natürlich mischt sich einerseits die CSU sicherlich immer mal wieder auch ein bisschen ein, wobei man nie genau weiß, mit welcher Intention sie sich eigentlich einmischt, ob sie wirklich Markus Söder nach Berlin schicken will. Ich wage es zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz will man auf jeden Fall mitreden, weil man will ja einen potenziell sehr erfolgreichen Kanzlerkandidaten haben. Aber natürlich spielt es ja auch für die CDU eine ganz gewaltige Rolle. Traut man tatsächlich einem der bisher im Rennen befindlichen Kandidaten tatsächlich zu, erfolgreich für die CDU zu sein? Da entscheiden ja auch die CDU-Delegierten danach. Also wir haben ca. 1000 Delegierte bei diesem CDU-Parteitag und die denken natürlich einerseits an das Wohl der Partei, selbstverständlich, aber die denken andererseits auch an die persönliche Zukunft.
Gut, und dann ist ja die Frage, nicht nur das Wohl der Partei, die persönliche Zukunft bedeutet, kann die CDU oder mit wem kann die CDU die Bundestagswahl als Kanzlerkandidat bestehen? Dann ist die Frage ja die zweite, die sich anschließt, oder ist Markus Söder der geeignetere Kandidat? Was will eigentlich Söder oder weiß er das selbst noch gar nicht?
Ich glaube, es ist so, dass er sich alles offen halten will. Also die Tatsache, dass er nun sehr offensiv spielt, dass er am Wochenende ein Interview gegeben hat, in dem er dann daran erinnert, welche Qualifikationen ein Kanzler braucht, die natürlich erstmal in erster Linie auf ihn selber zutreffen. Das ganze Auftreten von ihm zeigt, er traut sich das A selber zu und er will auf jeden Fall immer ein Wort mitreden, wenn es dann um die Frage der Kanzlerkandidatur geht. Und deshalb, das kann er nur tun aus einer Position der Stärke heraus und deshalb demonstriert er Stärke auch jeden Tag. Es liegt auch ein bisschen in seiner Natur. Was am Ende dabei rauskommt, ist wirklich noch offen. Man muss ja auch mal sehen, mit welchem Ergebnis wird wer gewählt. Also ich sag mal, wenn jetzt Armin Laschet 52% hat und Friedrich Merz 48% und das so ein lauwarmes Ergebnis ist und dann die Umfragen im Januar für beide im Bereich von 18-20% liegen und für Söder bei 40 oder was auch immer im Vergleich, dann wird natürlich auch die Union überlegen, mit wem gewinnen wir am Ende die Bundestagswahl. Und dann wird vielleicht auch irgendjemand nach Nürnberg pilgern müssen oder zum Frühstück dort erscheinen und mit ihm reden, wie wir das ja schon mal hatten bei Frau Merkel damals und Herrn Stoiber. Und diese Frage ist jetzt nicht zu klären, weil es noch wahnsinnig viel passieren kann. Die Frage der zweiten Welle, die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Alle diese Dinge bestimmen am Ende auch darüber, wie die Umfragen sind, wem die Bürger am Ende zutrauen, Deutschland dann in dem Jahr 2021 in die Wahl und durch die Krise zu führen, die dann ja auch sicherlich noch anhalten wird.
Herr Scholz, Sie waren viel für die SPD unterwegs, die in den letzten Jahren ja in einigen personellen Dilemmata war. Wie sieht das im Moment in der CDU aus? Da gibt es Armin Laschet, der durchaus nicht immer stringent handelt, der auch viel kritisiert wird, auch in der eigenen Partei. Da ist gemeinsam mit Jens Spahn als Tandem, wenn man so will. Da ist Friedrich Merz, der sich in der Corona-Krise nicht profilieren kann. Er hat keine politische Verantwortung und ihm fehlt ein wichtiges Instrument im Moment wegen des Lockdowns. Er kann nämlich keine Reden vor großer Mannschaft und vor großen Versammlungen halten. Und Norbert Röttgen, gut, Außenseiterchance. Was sagt das im Moment über den Zustand der CDU aus? Was vor allen Dingen, was ihre Führungsstärke angeht und auch die Chancen fürs nächste Jahr, zum Beispiel den Kanzlerkandidaten zu stellen?
Also als Wahlkampfberater würde ich zunächst mal natürlich auch schauen, wer kann denn jetzt eigentlich diese Merkel-Koalition, die die CDU so stark gemacht hat über die letzten Jahre, zwar mit einem Up and Down, aber ich meine, zum Höhepunkt hatte Merkel ja über 40%, wer kann die eigentlich halten? Und da bin ich wieder bei den gesellschaftlichen Veränderungen, die ich vorhin angesprochen habe. Also es gibt sehr, sehr viele, gerade auch weibliche Wählerinnen, die wegen Frau Merkel und auch zum Beispiel noch wegen der Politik von Frau von der Leyen damals als Familienministerin überhaupt erstmal zur CDU und auch zum Teil zur CSU gekommen sind. Und das sind natürlich Wählerinnen, die sind auch sehr schreckhaft im Augenblick. Die sind im Zweifelsfall natürlich auch durch einen Kandidaten, durch einen sehr konservativen Kandidaten wie Merz, werden die natürlich eher verschreckt. Die haben dann Wählerbewegungen, wie wir sie auch aus Baden-Württemberg zum Beispiel schon kennen. Die können dann auch zu den Grünen gehen. Die können auch zu einer attraktiveren SPD wieder gehen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Wo will die CDU eigentlich hin? Und Markus Söder ist insofern ganz interessant, weil er ja nach seinem sehr schlechten Ergebnis für bayerische Verhältnisse mit irgendwie 37%, das waren 10 Prozentpunkte weniger als zuvor. Er hat ja sehr stark an sich gearbeitet. Er ist jetzt nicht nur wegen Corona, da ist er auch sehr stark aufgetreten, sondern er hat sich ja auch inhaltlich ganz klar verändert. Er hat diese harte Kante gegen die AfD gefahren, die vorher nicht so hart war, weil er genau richtig analysiert hat, ihm gehen auch Wählerinnen und Wähler aus der Mitte verloren, wenn er sich zu stark nach rechts bewegt. Wir haben eigentlich einen Kandidaten mit Laschet, der aus dieser eher offenen, eher liberalen CDU kommt und der auch nur deshalb in einem Land wie Nordrhein-Westfalen reüssieren konnte. Da haben wir jetzt eigentlich einen Kandidaten, der eigentlich in dieses Profil von Merkel passen würde. Aber da ist ja die allgemeine Analyse gegenwärtig, auch aus vielen Medien, dass er jetzt nicht gerade die glücklichste Figur macht. Das heißt, da ist wirklich noch sehr, sehr viel Musik in dieser ganzen Veranstaltung drin. Aber wenn ich das analytisch betrachte, dann kann ich nur sagen, ich glaube, im Moment wäre tatsächlich ein rund erneuerter Markus Söder das attraktivste Angebot aus den potenziellen Kandidaten, den CDU/CSU nominieren
könnte. Mal
und auch das gefährlichste für die SPD.
Aus Ihrer, das, was Sie gesagt haben, herausgreifen, das Thema Frauen, Frau Münch. Es ist noch kein Jahr her, da, wenn wir uns ein Bild in Erinnerung rufen, nämlich die Verabschiedung von Ursula von der Leyen als Bundesverteidigungsministerin und ihrer Nachfolgerin, die dort mit aufgetreten ist, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Kanzlerin war natürlich als Regierungschefin auch dabei im Schloss Bellevue. Beim Bundespräsidenten, bei der Amtsübergabe, wenn man so will, da ist ein Bild in Erinnerung, da sitzen die drei Frauen da, sie scheinen ja selbstsicher, dieses Damentrio scheint selbstsicher und umfassend die politische Szenerie, die Bühne zu beherrschen. Und nach weniger als einem Jahr muss man die Frage stellen, wo sind eigentlich die Frauen in der CDU? Jetzt nicht, was die Vergangenheit und Gegenwart angeht, sondern die Zukunft.
Richtig, also die Frage muss man sich stellen. Natürlich gibt es noch eine Frau von der Leyen in Brüssel, aber die wird jetzt nicht der CDU zugeschrieben. Eine Frau Kramp-Karrenbauer zwar, die weiterhin Verteidigungsministerin bleiben möchte, auch in dem neuen Kabinett, aber das wird sich weisen. Sie stellen genau die Frage, die natürlich ja die Partei auch ganz massiv beschäftigen muss. Also wo sind die Frauen in der CDU? Die sind schon mal bei den Mitgliedern weniger, die sind bei den Mandatsträgerinnen weniger und das fällt der der CDU und vor allem auch der CSU jetzt auf die Füße, dass man einen relativ schlechten und niedrigen Frauenanteil bei den Mandatsträgerinnen hat. Und katastrophal schaut es aus, bekanntlich, bei den Ministerpräsidentenpositionen. Und das sind die Positionen, wo man nachrückt. Im Kabinett ist keine Frau, der man tatsächlich weiterreichende Verantwortung zubilligen möchte. Das ist tatsächlich ein Armutszeugnis. Jetzt kann man moderne Politik, auch moderne Gesellschaftspolitik, können grundsätzlich auch Männer betreiben. Ich halte Männer grundsätzlich für lernfähig und würde ihnen das zubilligen. Aber für die weiblichen Wählerinnen ist das tatsächlich ein Verlust, gerade für diejenigen, die auch ja im Grunde mit Angela Merkel vielleicht sogar sozialisiert worden sind. Und da wird sich die Unionsparteien beide schwer tun, das deutlich zu machen, dass der Ruck und dass dieses Verständnis dafür, dass ja auch schon Helmut Kohl in den 1980er Jahren erkannt hat, dass man Frauen nicht nur anspricht als Wählerinnen, sondern dass sie dann eben auch wichtige Positionen benötigen. Das ist für die CDU und die CSU tatsächlich meines Erachtens eine extrem schwierig zu lösende Aufgabe. Und man sieht ja an den Kandidaten, wenn ich dran denke, wie wir neulich in einer Talkshow am späten Abend Friedrich Merz erlebt haben, den Frauenthemen zugewandt und einer jungen Fridays for Future Aktivistin versuchsweise zugewandt, dass er natürlich das Problem erkannt hat, aber das ist tatsächlich eine Aufgabe, die die gesamten Parteien, beide Schwesterparteien, lösen müssen. Die Führungsspitze allein genügt nicht. Das hat die CSU erfahren bei ihrem letzten CSU-Parteitag. Man hat versucht, mit Blick auf eine Frauenquote sich modern zu geben. Und die Basis hat es dem Parteivorstand vor die Füße geknallt.
Herr Polenz, im Dezember 2018, einen Tag nach der Wahl, der Kampfabstimmung zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz mit dem knappen Sieg von Annegret Kramp-Karrenbauer, hat eine Berliner Zeitung auf der Titelseite gejuxt: CDU noch nicht reif für einen Mann als Parteichef. Hätten Sie gedacht, dass das so schnell widerlegt wird, dass die CDU zumindest nach außen hin wieder in diese Rolle als Männerpartei zurückfällt? Und was ist da möglicherweise falsch gelaufen?
Ich denke nicht, dass die CDU in eine Rolle als Männerpartei zurückfällt. Im Gegenteil. Ich hoffe, dass wir auf unserem Parteitag im Dezember dem Vorschlag folgen, den Frau Kramp-Karrenbauer ja offensichtlich machen kann, dass die CDU eine Quote einführt. Ich hoffe weiterhin, dass die CDU-Basis sich bei einer solchen Abstimmung nicht so verhält, wie das leider die CSU-Basis getan hat. Wir werden sehen, ob das klappt. Ich bin seit langem dafür, mit auch verbindlichen Vorgaben den Frauenanteil in der Partei zu erhöhen, weil die Frage ja, ob sich Frauen engagieren, auch ganz stark von der Arbeitsweise einer Partei abhängt, von der Frage, welchen Themen sie sich widmet. Und das ist dann entweder eine sozusagen sich selbst hemmende Entwicklung. Wenn zu wenig Frauen da sind, arbeitet die Partei in Kneipen und widmet sich weniger den Themen, die Frauen nun besonders interessieren. Umgekehrt, wenn Frauen dabei sind, wählt man andere Formen der innerparteilichen Kommunikation und Zusammenarbeit. Also ich hoffe, dass die CDU diese Weichenstellung vornimmt. Und was nun die augenblickliche Entwicklung angeht, ich denke, Frau Kramp-Karrenbauer und andere Frauen, die jetzt in Position sind, werden das auch bleiben. Es werden auch andere dazukommen. Aber das Frauenthema ist sicherlich wichtig. Aber ich will ausdrücklich Herrn Staus zustimmen. Ich glaube, es geht bei den Wahlen immer um die Frage, wie geht es in der Zukunft weiter? Und da zeigen die Umfragen ja auch, dass der Kurs, den die Bundeskanzlerin fährt und speziell auch ihr persönliches Ansehen, dass man es am liebsten weiter hätte im Großen und Ganzen in diese Richtung, auch vom politischen Stil her. Und die Frage, ob die CDU, ob die Unionsparteien die Merkel-Wähler halten können bei dieser Wahl, ist eine ganz primäre und wichtige. Es gibt ja auch Umfragen, aus denen hervorgeht, wenn Frau Merkel nicht mehr kandidiert, dann weiß ich nicht oder wähle ich, weiß ich vielleicht sogar schon, dass ich dann CDU und Unionsparteien nicht mehr wählen will. Also das ist eine ganz große Herausforderung für die CDU. Und das Zweite, auf was die Partei vor allen Dingen auch guckt bei der Frage, wer wird nominiert, wen stellen wir an die Spitze, hat der oder die schon mal Wahlen gewonnen? Und da ist es so, Herr Staus hat auch daran erinnert, dass die letzten Landtagswahlen in Bayern nicht so toll gelaufen sind für CSU-Verhältnisse, während Armin Laschet in dem eigentlichen SPD-Stammland bis dato den Wahlkampf gegen Frau Kraft gewonnen hat und seitdem mit einer Einstimmenmehrheit, das muss man auch immer im Blick behalten, Einstimmenmehrheit im Landtag, doch ganz erfolgreich reagiert. Und auch was die Corona-Krise angeht, möchte ich schon darauf hinweisen, dass erstens der Unterschied zwischen dem, was gemacht worden ist, tatsächlich zwischen den deutschen Bundesländern nicht besonders groß ist. Alle haben im Grunde mehr oder weniger dasselbe gemacht. Auch deshalb sind wir vergleichsweise bisher gut durch diese Krise gekommen. Und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt auch die tatsächlichen Zahlen anschaut, also das Ergebnis der Bemühungen, dann wird man feststellen, egal welche Parameter man nimmt, Zahl der Infizierten, Zahl der Schwererkrankten, der Todesopfer, dass Nordrhein-Westfalen da vergleichsweise gut abschneidet, auch im Vergleich zu Bayern.
Gut, dieser Wettbewerb, muss man bei diesem Wettbewerb auch immer darauf hinweisen. Ich würde, Herr Staus, gerne noch auf etwas anderes kommen. Um die Frauenquote muss sich die SPD weniger sorgen dafür, aber um ihre Fähigkeit zum Erfolg. Ruprecht Polenz hat ihn vorhin schon angesprochen, Olaf Scholz und sein Problem mit der SPD. Was kann Olaf Scholz eigentlich bewegen? Ich meine jetzt nicht als Krisenmanager und Finanzminister, sondern als Parteipolitiker und möglicher Kanzlerkandidat.
Ja, ich denke, wir haben einfach eine Neuorientierung der Leute über diese Corona-Krise. Die darf man nicht vergessen, die größte Krise ist, die meisten von uns erleben und erlebt haben. Und anders ist zum Beispiel auch Markus Söder überhaupt nicht zu erklären, also als möglicher Kanzlerkandidat der Union. Weil, wie gesagt, er hatte eine nicht so berühmte Landtagswahl gerade bestritten, und aber über dieses Management hat er eben wieder viel mehr Menschen erreichen. Das Gleiche gilt natürlich für Olaf Scholz. Das gilt übrigens auch für das Standing von Olaf Scholz innerhalb der SPD, weil er ja jetzt gerade also eine klassisch keynesianische Wirtschaftspolitik betreibt. Also es gibt jetzt massive Investitionen. Das heißt, viele Dinge, die einfach wirklich notwendig sind, werden von ihm gemacht. Und das führt natürlich zu einer Neuorientierung. Wir dürfen übrigens bei dem ganzen Spiel, wenn ich das mal kurz anmerken darf, die Grünen nicht so ganz vergessen, die ja in den Umfragen zwischenzeitlich mal fast gleich auf mit der Union lagen. Also auch da zeigt sich einfach eine ganz hohe Veränderungsbereitschaft in der Bevölkerung. Deswegen die Umfragen, so wie wir sie heute kennen, die sind nicht falsch, aber sie sind unheimlich schwer zu projizieren auf das tatsächliche Wahljahr. Und um nochmal ein Beispiel zu geben, wenn eine CDU etwa da landet, wo sie vor Corona landete, nämlich irgendwo bei 27% und eine SPD kommt mit einem guten Wahlkampf auf 24 und eine Grüne auf 23 und eine AfD auf 10 und eine Linke auf 8 und die FDP fliegt raus, dann haben sie plötzlich eine rot-grüne Mehrheit. So schnell kann es gehen. Guten Morgen. Eine rot-grüne in dem Fall alleine. Aber damit will ich nur sagen, so viel Bewegung ist in den Sachen. Wir haben bei dem Schulz-Hype erlebt, wie schnell die Leute reagieren. Wir haben jetzt erlebt, wie schnell eine CDU von 27 auf 40 springt. Das heißt, das sind alles Dinge, die wir in Hamburg gerade Anfang des Jahres gesehen haben, wo eine SPD von 29 auf 37
auch ein Sonderfall eigentlich, der nicht ganz von Deutschland übertragen ist.
Ja, aber ja, gut. Ich sage nur, die ganzen Wahlen, die wir in letzter Zeit erlebt haben, zeigen, wie schnell die Wähler sich neu orientieren. Und sie werden natürlich auch die neuen Kandidaten der Union sehr genau anschauen. Können die das? Und das meinte ich vorhin mit einem Olaf Scholz. Bei Scholz wissen sie, dass er es kann.
Also was Ihre Rechnung jetzt mit Rot-Grün, da muss bei den Rot und Grünen alles gut und bei allen anderen schlecht laufen. Wahrscheinlich würde man im Moment ziemlich hohe Wettquoten erwarten könnte, wenn man in einem Wettbüro jetzt auf Rot-Grün nach der nächsten Bundestagswahl wetten würde. Die Frage war ja nach Scholz und der SPD. Genau. Passt Scholz zu den SPD-Inhalten? Da hat ja Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat 2013 ja durchaus durchwachsene Erfahrungen gemacht. Und will die SPD überhaupt Scholz auch, es ist ja schon angesprochen worden, im Hinblick auf die Wahl zum Vorsitzenden, zu den Vorsitzenden im letzten Jahr, da ist Olaf Scholz ja richtig abgeschmiert.
Das darf man noch nicht vergessen. Er hatte eine Menge Gegner in seiner eigenen Partei, was dann dazu geführt hat, dass man jetzt zwei Parteivorsitzende hat, deren Wahl vielleicht der ein oder andere Sozialdemokrat im Nachhinein bedauert. Jedenfalls höre ich keine Begeisterung über diese beiden Vorsitzenden. Und die Heiligsprechung von Olaf Scholz, die gerade im Gange ist, hat natürlich auch nur eine Ursache, dass der Mann jetzt mit der großen Gießkanne des Steuerzahlers durch die Lande gehen. und das dürstende Volk etwas wässern kann. Und das macht natürlich immer auch positive Bewegungen. Und das hilft ihm natürlich auch im Moment. Die Frage ist aber doch, was passiert, wenn nun mal diese ganzen Konjunkturprogramme ausgezahlt sind? Wirkt das dann? Also das heißt, funktioniert die Gießkanne so, dass dann auf zarte Pflanzen sprießen? Oder versickert das ganze Geld? Und dann stehen wir vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres in einer Situation, wo wir sagen, die Wirtschaft ist doch nicht angesprungen. Und dann ist wirklich Wirtschaftspolitik gefragt und wirklich Krisenpolitik, weil dann kann man nicht in der gleichen Weise Geld nachschießen, wie Herr Scholz das jetzt leichthin kann. Und insofern bin ich mal gespannt. Die wirkliche Herausforderung für den Sozialdemokraten Scholz von der eigenen Partei ungeliebt besteht darin, wenn die Konjunkturprogramme nicht zünden und er nicht mehr in der Weise nachladen kann. Was macht er dann? Kommt man dann dazu, dass man sagt, wir müssen jetzt die Wirtschaft stärken, wir müssen ausgesprochene Wachstumspolitik betreiben, damit wir aus der Krise herauskommen? Und ist dann diese Politik, die dann möglicherweise gefragt ist, eine, die die SPD in den weiten Teilen gutiert? Jetzt die Zustimmung der Sozialdemokraten und auch großer Teile der Wähler ist leicht zu haben. Aber das wird Ihnen nicht das Wahljahr tragen.
Frau Münch, ich will mal ein nicht ganz so optimistisches Szenario zeichnen wie Herr Staus, was das nächste Jahr angehen könnte. Aber wenn man überlegt, der Höhenflug der Union ist beendet, das bleibt nicht bei 40%. Die SPD wird etwas zulegen, die Grünen werden sich auch wieder fangen. Es gibt ja verschiedene Konstellationen. Dann hat Olaf Scholz als Kanzlerkandidat tatsächlich Chancen beim Wähler mit einer Ampelkoalition, doch Rot-Rot-Grün. Was meinen Sie, hat er eine Chance, Kanzler zu werden?
Also meines Erachtens ist es extrem schwierig, genau wegen der Koalitionsoptionen, weil die Variante, die Herr Staus anspricht, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und insofern werden viele Wähler damit rechnen, dass wenn Rot-Grün, es eben nicht nur Rot-Grün ist, sondern Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot. Und das schadet sowohl den Grünen, deren sogenannte bürgerliche Wählerschicht wird davon nicht besonders begeistert sein, dass die Linken im Bund mit dann in der Bundesregierung eintreten könnten. Und es schadet meines Erachtens auch der Wählerschaft der SPD, die eben nicht stark links von der Mitte orientiert ist, sondern eben eher, im Grunde so eine gemäßigte sozialdemokratische Politik sich wünscht, die ja auch Olaf Scholz verkörpert. Also insofern, er wird in der Öffentlichkeit mit einer Koalitionsoption eingestuft werden, die er selber eigentlich gar nicht möchte. Er will sicherlich auch nicht unbedingt mit der Linkspartei koalieren, die aber seine Partei präferiert und die auch notwendig sein wird, um überhaupt die Mehrheiten zu bekommen. Und das wird ihm meines Erachtens ganz massiv schaden. Also er hat einerseits das schwierige Gepäck einer Partei zu tragen, die linker orientiert ist und ihm ein anderes Wahlprogramm aufgeben wird, als er gerne haben möchte. Und er wird darunter leiden, dass die Koalitionsoption nicht die ist, die ein Großteil der sozialdemokratischen Wählerschaft wirklich präferiert.
Ist die SPD an zu vielen Orten in der politischen Landschaft verortet?
Die SPD hat im Grunde, das ist eben bedingt durch ihre schlechten Umfragewerte, ihre schlechten Wahlerfolge. Sie muss natürlich das leisten, was jede Volkspartei leisten muss. Aber sie muss das tun von einem relativ niedrigen Anerkennungsgrad her. Und für die SPD ist das grundsätzliche Problem, dass ihre Mitglieder, diejenigen, die aktiv sind, die den Wahlkampf betreiben, die wollen eine linke SPD. Die wollen nicht mehr diese große Koalitions-SPD. Aber die Wählerschaft möchte was anderes oder diejenigen, die noch die SPD wählen. Und das ist der grundsätzliche Konflikt, den die SPD nicht zum ersten Mal durchlebt. Aber jetzt ist er eben noch spürbarer. Und meines Erachtens ist insofern das Projekt SPD-Kanzler, ehrlich gesagt, sehr unwahrscheinlich.
Darf ich da mal ganz kurz noch was?
Wenn Sie ganz kurz das noch darauf reagieren.
Ich halte es nicht für so unwahrscheinlich. Ich mache mich ja hier auch ungern lächerlich, sondern mein Job ist es ja genau, solche Dinge realistisch anzugehen. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, weil gerade wenn es beispielsweise Herr Merz sich durchsetzen sollte, wird er eindeutig Wähler von der FDP abziehen. Und damit fliegt die FDP aus dem Bundestag. Und damit werden die Sachen komplett neu gemischt. Sie wackelt ja jetzt schon. Und er ist ein attraktiver durch seine Wirtschaftskompetenz oder vermutete Wirtschaftskompetenz ist ja durchaus für diese Klientel ein attraktiver Kandidat. Und die Zahlen, die ich genannt hatte, die sind nicht absurd, die sind möglich, sie sind schwierig, das gebe ich zu. Aber man muss ja auch nochmal sehen, Herr Scholz ist ja nur auch nochmal von der Hälfte seiner Mitglieder auch gewählt worden. Also es war ja ein 50-50-Ergebnis. Das heißt, es ist ja nicht so, dass er jetzt komplett bei der SPD unten durch wäre. Es ist eine gewagte These, aber ich bleibe dabei, wenn die Unbekannte auf der anderen Seite steht. Und die Unbekannten heißen in dem Fall die Kandidaten der CDU oder aber die Kandidaten der Grünen, dann kann es durchaus sein, dass am Ende derjenige, der für Verlässlichkeit und für Kompetenz steht, doch die Nase vorne hat. Und dafür muss die SPD nicht stärkste Partei werden.
Das ist die Parteienlandschaft, die kommunizierenden Röhren. Ich würde gerne davon jetzt ausgehend, welche Rolle, um jetzt wieder auf alle Parteien zu kommen, welche Rolle spielen denn die Personalentscheidungen in der einen Partei für die Personalentscheidungen in der anderen, was jetzt vor allen Dingen Kanzlerkandidatur angeht? Gibt es da direkte Abhängigkeiten? Reagiert man darauf? Es war ja auch Friedrich Merz. Wenn Friedrich Merz antritt gegen Olaf Scholz, ist was anderes, als wenn Laschet gegen Scholz antritt.
Das ist sicher so, das glaube ich auch, wenngleich ich den Effekt von Friedrich Merz auf die FDP jetzt auch nicht überschätzen würde. Es gibt ja auch Zahlen, wo man sagt, die Merkel-Wähler zum Beispiel, die dann weggehen, die kommen aber von der anderen Seite wieder. Es gibt auch eine Menge Leute, die sagen, ich wähle wieder CDU, wenn Frau Merkel nicht mehr da ist. Also das darf man auch nicht vergessen. Herr Scholz ist als Kanzlerkandidat auf jeden Fall gesetzt. Ich sehe überhaupt niemand anders. Sie haben es ja selber auch so eingeschätzt. Was ich in keinem Fall sehe, ist, dass er Kanzler werden kann. Weil wenn man, Stichwort Realismus, die Zahlen der letzten Monate sieht, lag die SPD immer deutlich hinter den Grünen. Vor der Corona-Zeit und selbst jetzt noch. Also selbst jetzt, wo die SPD in Gestalt von Herrn Scholz alle Möglichkeiten hat, sich in der Krise zu präsentieren, liegt sie immer noch hinter den Grünen. Also er wird ein Grüner, dann Kanzler in einer grün-rot-roten Koalition.
Olaf Scholz Vizekanzler unter Robert Habeck.
Wenn das dann so laufen würde, dann wird das so sein.
Aber wahrscheinlich nicht so gut.
Ich sehe keine Möglichkeit, dass Herr Scholz...
Nein, ich meine, Olaf Scholz findet das nicht so gut.
Jeweils Kanzler wird.
Also, lassen Sie uns noch auf einen Aspekt, Robert Polenz, die... personelle Situation der Union ist ungelöst und sie ist auch unklar, wahrscheinlich unklarer, als es die Partei in den letzten anderthalb Jahrzehnten gewohnt war. Aus heutiger Sicht hat Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar zu früh hingeschmissen?
Das Problem war sicherlich, dass nach dem Parteitag in Hamburg mit dem knappen Wahlergebnis für Frau Kramp-Karrenbauer der Eindruck da war, ja, sie ist jetzt Parteivorsitzende, aber das mit der Frage der Kanzlerkandidatur ist nach wie vor völlig offen. Und es hat dann auch bei einigen in der Partei an Loyalität Frau Kramp-Karrenbauer gegenüber gefehlt. Das war jedenfalls mein Eindruck. Und dadurch hat sie hat natürlich auch ein paar Fehler selber gemacht, das weiß sie auch. Aber dadurch kam dann eine Entwicklung, dann kam Thüringen dazu, wo sie, glaube ich, in der damaligen Situation die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber natürlich ist eine Frage, die noch nicht entschieden ist, wer wird Parteivorsitzender der CDU und wer wird Kanzlerkandidat der Unionsparteien, eine ungelöste Frage. Aber das heißt ja nicht, dass die Union gegenwärtig nicht absolut handlungsfähig wäre. Das zeigt ja auch der Umgang mit der Krise und auch als Partei wird der Grundsatzprogrammprozess weitergetrieben. Die Digitalisierung der Partei wird weitergetrieben. Also es ist ja jetzt nicht so, als sei die CDU sozusagen quasi durcheinander. Das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, sie bereitet sich auf einen, gerade auch wegen Corona, sehr modernen, auch digitalen Wahlkampf vor. Und was die Kandidaten und die Wechselwirkung angeht, da ist mein Eindruck schon aus vielen Kommentaren, die ich so lesen kann.
So, jetzt hören wir Ruprecht,
der meiner
Polenz im Moment nicht richtig. Dann würde ich nämlich ganz gerne Herr Polenz, wir können es im Moment nicht verstehen. Die Skype-Leitung, die Tonleitung ist im Moment gestört. Wir haben nur noch eine halbe Minute. Ganz kurz, wann glauben Sie, sind die Personalentscheidungen, die wir jetzt hier besprochen haben, über die Bühne? Januar, Februar, März nächsten Jahres?
Reicht ja eine.
Hoffentlich früher. Bei der SPD möglicherweise. Da gibt es auch noch einen Parteitag. Sehen wir Anfang des Jahres schon klar, Frau Münch?
Das hängt davon ab, wie eng die Kandidaten beieinander liegen beim CDU-Parteitag. Wenn es eine klare Entscheidung ist, dann ist auch die Geschichte mit der Kanzlerkandidatur meines Erachtens geklärt. Sonst dauert es länger.
Alles klar, das sehen Sie auch so, Herr Polenz? Nur einen Satz bitte nur.
Nein, ich glaube schon, dass die Unionsparteien sich einigen werden. Es wird, glaube ich, auf einen CDU-Kandidaten rauslaufen.
Ende Januar.
Ende Januar ist alles klar. Steht alles fest in trockenen Tüchern. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei Ursula Münch, bei Ruprecht Polenz, bei Frank Staus und bei Daniel Goffert. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Erwartungsdruck in Brüssel. Kann Merkel liefern? Und jetzt folgt Phoenix der Tag mit Julia Grimm. Themen unter anderem die Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer vor dem UN-Sicherheitsrat. Deutschland hatte ja im Moment den Vorsitz. Allerdings war sie nicht in New York, sondern das Ganze lief virtuell, eben auch über Videokonferenz. Und eine solche Konferenz gab es auch bei den EU-Innenministern mit Horst Seehofer. Auch das jetzt bei Phoenix der Tag. Bleiben Sie bei uns.